ARD. Moin und willkommen zum Wochenstart. Ich bin Maike Nielsen. Für Hamburgs Schülerinnen und Schüler geht ja heute wieder die Schule los, ne? Und ich glaube, glücklich ist, wer die Stadtteilschule Kirchwerder besucht. Die wurde heute eröffnet, sieht aus wie ein Vierländer-Bauernhof. Und Moritz, der da in die 9. Klasse geht, hat uns schon vorgeschwärmt davon.
Da draußen sehen wir die vier Marschlande, viele Felder von Landwirten hier aus der Umgebung. Hier nebenan ist hier ja ein Kürbisfeld. Da hinten weiter links sind oft Getreidefelder, also einfach, ich finde, eine atemberaubend schöne Aussicht hier. Auch mit dem Standort, mit in die Natur gucken und so, ist einfach schön.
Oh, so schön, wenn man sich so freuen kann, in die Schule zu gehen. Ist ja leider nicht selbstverständlich, vor allem wenn es Konflikte in den Klassen gibt. Wir beschäftigen uns in der Folge heute mit Cybermobbing an Schulen und was man dagegen tun kann. Dann sprechen wir über Hamburgs Olympiabewerbung, die hat für viel Wirbel gesorgt. Und in der Nähe der Speicherstadt gab es heute eine Schießerei. Wir haben Montag, den 6. Januar.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Hamburg wollte sich ja gemeinsam mit Berlin um die Olympischen Sommerspiele 2040 bewerben. Aber nun kann sich die Stadt auch wieder eine Bewerbung allein vorstellen. Zu dieser Nachricht von gestern Abend habt ihr uns viele Sprach- und Textnachrichten geschickt und deshalb greifen wir das Thema nochmal auf. Jörg Nachroska aus der Sportredaktion. Wieso will Hamburg das jetzt plötzlich allein durchziehen?
Ja, da müssen wir, glaube ich, einmal kurz ganz genau drauf schauen, was Hamburg da eigentlich will oder sich vorstellen kann. Es ist jetzt nicht so, dass Hamburg sagt, wir wollen jetzt nicht mehr mit Berlin. Ganz im Gegenteil, Hamburg will diese gemeinsame Bewerbung, aber aus Berlin. Da sind zuletzt Signale gekommen, dass man da so raushören konnte, naja, vielleicht will Berlin aber gar nicht unbedingt mit Hamburg, vielleicht alleine oder als Mittelpunkt einer Bewerbung Hamburg nur so am Rand mit ein, zwei eher unbedeutenden Wettbewerben oder mit einer anderen Stadt als Hamburg. Und da reagiert Hamburg jetzt drauf und sagt, naja, Moment mal, aber eigentlich ist das doch eine tolle Idee, wenn wir das zusammen machen. Aber wenn ihr ohne uns nicht wollt, dann könnten wir im Prinzip auch allein. So lässt sich Christoph Vollstein jedenfalls interpretieren.
Wir würden sicherlich nicht sofort sagen, gut, dann sind wir raus, sondern wir werden uns das schon genau ansehen. Wir würden jedenfalls die Flinte nicht ins Korn schmeißen.
Also klare Ansage in Richtung Berlin und auch in Richtung DOSB. Hamburg will am liebsten mit Berlin, aber wenn das aus irgendeinem Grunde nicht gehen würde, dann könnte man notfalls das Ganze auch alleine machen.
Für die Spiele müssten aber ja auch in Hamburg nochmal für viel Geld neue Sportstätten gebaut werden, oder? Hieß es nicht immer, dass Hamburg das vermeiden will?
Das ist natürlich der Charme einer gemeinsamen Bewerbung. Beide Städte haben viele Sportstätten, würden das hinbekommen, ohne dass man viel neu bauen müsste. Hamburg hat zum Beispiel kein Leichtathletikstadion, aber Hamburg sagt jetzt auch, brauchen wir im Zweifel gar nicht. Zumindest nicht als Bauwerk, das wir da irgendwo hinstellen und hinterher wird das nie wieder für irgendwas genutzt und steht dann leer. Man orientiert sich da so ein bisschen an Paris 2024 im letzten Sommer. Die haben das vorgemacht. Die haben sehr viele temporäre Sportstätten einfach in ihre Stadt reingebaut. Alle werden sich daran erinnern. Beachvolleyball direkt unterhalb des Eiffelturms auf dem Place de la Concorde. Ganz viele verschiedene Wettbewerbe in kleinen Stadien, die man hinterher einfach wieder weggenommen hat. Und man hat andere Bauten, die es in der Stadt schon gab, umgenutzt. Zum Beispiel den Grand Palais einfach für Fechten benutzt. Und Hamburg sagt, ja, das können wir doch auch. Warum sollen wir nicht die Elbphilharmonie nutzen für Gewichtheben oder irgendwas? Schauspielhaus als Sportstätte, geht doch. Kreative Lösungen sind gefragt. Der größte Brocken natürlich wäre das Stadion für die Leichtathletik. Aber selbst da sagt Christoph Vollstein, naja, temporär in Hamburg, das wäre durchaus denkbar.
Und wir sind da auch schon ganz gut orientiert, was beispielsweise das Thema eines Stadions angeht. Und dann muss man sich durchaus darüber Gedanken machen, ob man ein temporäres Leichtathletikstadion, was ja erforderlich ist, was das einzige große Element ist, was wir nicht haben, ob wir das temporär bauen könnten, errichten könnten.
Ein möglicher Standort wäre das Heiligengeistfeld. Da ist ausreichend Platz. Da wird schon in jedem Sommer die Active City Arena hingebaut und danach wieder abgebaut nach ein paar Wochen. Natürlich wäre das Leichtathletikstadion viel, viel größer, aber denkbar ist es.
Ich finde das sowieso immer so toll, wie die das in Paris machen. Also die bauen ja auch Kaufhäuser in alte Schwimmbäder, wie zum Beispiel die Galerie Lafayette. Und so, ist echt cool. Aber sag mal, jetzt hier für Hamburg, Heiligengeistfeld, sagst du, so ein temporäres Stadion, das würde doch auch Geld kosten.
Ja, natürlich würde das Geld kosten, aber das sind dann Summen, die sind überhaupt nicht vergleichbar damit, wenn man so ein Stadion hinstellt und das dann da stehen bleibt. Also so wie das Olympiastadion in Berlin zum Beispiel. Das wäre auf jeden Fall viel, viel billiger. Und auf der anderen Seite muss man ja zu den Kosten, die so eine Bewerbung und Olympische Spiele am Ende mit sich bringen, natürlich auch immer nehmen, was hat denn die Stadt davon? Und die Stadt würde von einer Olympia-Bewerbung, von einer Olympia-Ausrichtung in anderen Stellen natürlich enorm profitieren. Zum Beispiel beim barrierefreien Ausbau oder auch beim Nahverkehr, bei der Verbindung Zug, ICE Richtung Berlin, gerade bei einer gemeinsamen Bewerbung. Also das müsste man sich schon sehr genau angucken, was kostet das und was haben wir hinterher auf der Habenseite. Und dann, wenn das alles feststeht, dann muss man sich natürlich trotzdem überlegen, lohnt sich das, wollen wir das. Aber es ist zumindest alles technisch machbar und nicht unmöglich.
Ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die das Thema auch wirklich extrem bewegt. Kannst du das mal so zusammenfassen? Was sagen Menschen in Hamburg dazu? Kann Hamburg Olympia allein?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen natürlich. Und am besten hören wir mal selber rein, was die Leute sagen.
Nein, Hamburg nicht alleine. Ich finde die Kombination super. Hamburg alleine kostet viel Geld, Kraft, Organisationsneuanordnung von irgendwelchen Spielstätten, fände ich too much.
Ja, ich sehe das genauso. Also ich war damals traurig, als es abgelehnt wurde und hätte mich sehr gefreut, wenn es geklappt hätte. Aber heutzutage mit den anderen Kostenbelastungen, die so da sind, also würde ich auch sagen, wenn, dann nur in Kombi.
Also alleine sowieso nicht planen, aber ich bin auch mit Olympia in Hamburg sehr skeptisch, weil das zu teuer ist für diese Stadt.
Ich finde es toll. Für den Sport, super. Alle in Bewegung, Action.
Wenn verschiedene Leute aus aller Welt zusammenkommen und einfach nur den Sport feiern, es ist einfach Gänsehaut und deswegen Olympia, go for it.
Stimmen dafür, stimmen dagegen. Also das ist eine ganz bunte Mischung. Wir haben das bei der letzten Olympia-Bewerbung gehabt, beim Referendum. Ganz knappe Entscheidung dagegen, aber es waren nur etwas über 50%, also fast die Hälfte der Stadt hätte gern Olympische Spiele in Hamburg gehabt. Es wird wieder ein Referendum geben, davon gehen zumindest alle aus, wenn es denn zu der Bewerbung kommt, ob mit Berlin oder ohne Berlin, je nachdem. Ja, und dann wird man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen und man wird vor allem gute Argumente brauchen und dazu könnten eben auch solche temporären Bauten dann gehören.
Danke, Jan, für die Infos und die Einschätzung. Wie fühlt es sich an, wenn man beleidigt, ausgegrenzt oder auf Social Media bloßgestellt wird durch sogenannte Cybermobbing? Einige von uns kennen das, leider. Und auch viele Schülerinnen und Schüler haben in Hamburg diese Erfahrung schon gemacht. Deshalb werden sie mit Hilfe von Programmen auf Cybermobbing aufmerksam gemacht. Und die Kollegen vom NDR Hamburg Journal, die haben dafür mit Jugendlichen in Niendorf gesprochen an einer Schule. Und ja, die kennen das Problem schon, die haben das am eigenen Leib erfahren und das haben ihnen Nico und Merle erzählt.
In unserer Klasse gab es ja auch, ich würde keinen sagen großen Fall, aber wir hatten mal jemanden hier, der halt ein bisschen nicht so nett war zu uns und dann haben wir halt als Klasse uns dazu beteiligt.
War halt ein Mädchen hier und die hat halt auch Sachen in der Klassengruppe gesendet, die halt nicht wirklich da rein sollten.
Die Klasse hat den Fall dann aufgearbeitet, hat Klassenlehrer Murat Eiler erzählt.
Die Täterin wurde angesprochen und ich wurde auch zu Hilfe geholt und wir konnten also eigentlich sehr schnell intervenieren.
Und zwar, indem sie mit einem Programm gearbeitet haben, das gemeinsam Klasse sein heißt. Die Beratungsstelle Gewaltprävention der Schulbehörde, die hat's mitentwickelt. Und da haben jetzt seit 2018 mehr als 100 Schulen dran teilgenommen. Und zwar so erfolgreich, dass das Programm mittlerweile bundesweit an Schulen zum Einsatz kommt. Weil der Bedarf auch groß ist. Laut Umfragen ist nämlich fast jedes sechste Schulkind in Deutschland von Mobbing betroffen, hat uns Kai Buchhofer von der Schulbehörde gesagt.
Es ist schwer zu trennen zwischen Mobbing und Cybermobbing. Es ist oft miteinander verzahnt. Also ein Kind, was am Vormittag Schikane erlebt, hat dann zusätzlich noch zu Hause Attacken über Smartphone. Das heißt, Betroffene sind dem Ganzen halt permanent ausgesetzt und Inhalte verbreiten sich halt extrem schnell.
Wäre es vielleicht gut, Smartphones an Schulen zu verbieten? Kai Buchhofer findet vielleicht, aber nicht unbedingt.
Entscheidend ist, dass Kinder lernen, damit umzugehen, um zu wissen, es gibt Dinge, die sind nicht okay und ich hole mir Hilfe. Nur über Verbote zu arbeiten, denke ich, müsste man diskutieren. Und ich denke, das ist ein Aushandlungsprozess zwischen Schule und Schülerschaft und Eltern und kann ein zielführender Weg sein.
Die Frage ist, was können Eltern tun, was könnt ihr tun, wenn ihr merkt, dass euer Kind von Cybermobbing betroffen ist? Das hat Monika Schorn von der Opferhilfe Weißer Ring gesagt.
Eltern können sich selbstverständlich an uns als Weißer Ring, als Opferschutzorganisation wenden und wir lotsen durch diesen Dschungel von den unterschiedlichen Hilfsangeboten durch. Wichtig ist aber auch, sich an die Schule, an Vertrauenslehrer zu wenden. Ich denke, jede Schule dürfte einen Ansprechpartner haben und man muss halt tätig werden und nicht weiter zuschauen, wie die Kinder sich immer weiter zurückschauen. Aber eigentlich schon im Vorfeld.
Wir haben sie auch gefragt, was man denn tun kann, wenn das eigene Kind zum Täter oder zur Täterin wird. Und sie meinte, auch hier hilft nur viel reden, viel aufklären. Denn Kinder können sowohl zu Opfern als auch zu Tätern werden. Ja, soweit also heute am ersten Schultag nach den Ferien Infos zum Cybermobbing an Schulen. Ein Thema, das leider immer noch sehr wichtig ist. Dann hat es heute Vormittag noch einen Großeinsatz der Polizei gegeben, und zwar in der Altstadt, weil da geschossen wurde. Ingmar Schmidt, unser Polizeireporter, was war da los?
Ja, das war an der Straße bei den Mühren, also gegenüber der Speicherstadt, dann so einem Mehrfamilienhaus. Da hatten Nachbarn plötzlich laute Hilferufe gehört aus einer Wohnung, und dann sind eben zahlreiche Einsatzfahrzeuge dahin, wurden auch Straßen gesperrt, unter anderem auch die Brücke, die Richtung Speicherstadt zum Miniaturwunderland führt, die ist auch gesperrt worden. Dann staute sich alles und dann stellte sich heraus, in einer Wohnung hatte ein Rentner auf eine Frau geschossen und sie schwer verletzt. Und die wurde dann versorgt und kam ins Krankenhaus. Er hat sie am Bein getroffen und dann hieß es später, es besteht aber keine Lebensgefahr.
Okay, wir haben ja gerade erst letzten Donnerstag über eine Frau gesprochen, die in Hamburg tödlich verletzt wurde, offenbar von ihrem Ehemann. Da haben wir ja auch nochmal über Femizide in Hamburg gesprochen. Wie war das hier? Kannten sich Opfer und Täter?
Ja, die kannten sich, wobei das schon ein besonderer Fall ist, weil der Schütze soll 86 Jahre alt sein und die Frau, die er angeschossen hat, erst 38, die waren da in der Wohnung in Streit geraten und die Polizei sagt, die kannten sich, die Frau war wohl öfter dort in der Wohnung, offenbar um ihm irgendwie unterstützend zur Seite zu stehen, das heißt, sie hat sich um den Mann gekümmert. Und worüber die beiden dann aber so in Streit geraten sind, dass der Mann da zur Waffe gegriffen hat, das wissen wir noch nicht. Wir wissen auch gar nicht, womit er eigentlich geschossen hat und wie er an diese Waffe gekommen ist. Das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen, wie es so schön heißt. Also insofern sind diese beiden Fälle nicht vergleichbar.
Dankeschön, Ingmar Schmidt. Und über weitere Entwicklungen informieren wir euch in der NDR Hamburg App. Und das war's von uns. Wenn ihr übrigens einen Weihnachtsbaum hattet und den wieder loswerden wollt, die Stadtreinigung holt die Bäume ab heute ab. Meinen lasse ich, glaube ich, noch ein bisschen in der Wohnung. Ich finde die Beleuchtung daran so schön. Kommt gut und sicher nach Hause. Ich wünsche euch einen fröhlichen Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.